herzlich willkommen. Liebe Law-Lovers und Law-Listeners, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb, das habe ich gestohlen. Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Lawbusters Spoiler Alert. Mein Name ist Maximilian Model diesmal und bei mir im Studio befindet sich der zweite Lawbuster, unser Vater im Geiste, Michael Lanzinger. Hallo.
Hallo.
Und der technische Gott in unserer Mitte auf der Couch, Michael Grasecker.
Hallo.
Der Drachentöter. Hallo. Schön, dass du die Zeitnummer hast, Drachentöten diesen Samstag quasi außen vor zu lassen und die zu uns begeben hast. Danke dir.
Bitte gern. Wir töten ja andere Drachen diesmal.
Ja, die erste Frage, es wird wieder so, wir machen das einfach wieder so, wie wir es schon kennen. Never kill a changing system, na wie? Never run a killing team.
Irgendwie so, ja. Never change a running system.
Ja, never run in a changing team. Also, nämlich, ich werde so ein bisschen was erzählen und der Michael beantwortet dann rechtliche Fragen. Und der andere Michael wirft seine Weisheiten dazwischen. So machen wir das. Und die erste Frage ist einmal, warum machen wir das jetzt, was wir machen, Michael?
Weil es uns Spaß macht.
I love it.
Was, ja, was genau. Wolltest du von mir hören?
Was habt ihr euch überhaupt dabei gedacht? Wir beschäftigen uns mit
Disney.
Disney.
Also wir sind draufgekommen, nicht zuletzt bei unserem letzten MOOC, wenn wir in Kooperation mit iMOOCs von der TU Graz gemacht haben, der Ostermuck 2023, auf dem wir heute sogar nochmal zu sprechen kommen werden, bei einer Folge.
Kann man sich ja auch anschauen.
Kann man sich auch anschauen,
wenn man
ja
das möchte.
Einfach unter imux.at gehen und dort Lawbusters suchen und dann sieht man alle unsere MOOCs. Und da haben wir unseren letzten Ostermuck, weil wir es nicht zum Weihnachtsmuck geschafft haben, einen Märchenmuck gemacht. Und der ist recht nett gewesen, weil in Märchen und solchen ähnlichen Geschichten steckt viel Rechtliches drinnen, das teilweise höchst problematisch ist. Also da werden Leute vergiftet, Kinder im Wald zurückgelassen, Hexen verbrannt, Schwiegermütter, Stiefmütter, unstief- oder schwiegermütterlich behandelt. Also ganz schlimm. Und dementsprechend werden wir uns in der dritten Staffel vom Lawbusters Spoiler Alert Podcast ein Thema widmen, das quasi auch, aber nicht ganz Märchen ist. Es ist, wie schon gesagt, Disney.
Märchen neu erfunden.
Ganz genau. Oder frisch geklaut, je nachdem, wie man das sehen möchte. Da können wir uns heute auch noch mal drüber unterhalten. Wenn ich sage, heute hat das den Grund, weil wir, wie immer, auch aus zeitlichen Gründen, die dritte Staffel einfach in einen Sitz quasi aufnehmen. In einen Kanzleisitz in dem Fall.
Ich stehe nicht auf, bevor wir fertig sind.
Ganz genau. Und ja, könnt ihr euch also freuen auf 5 Folgen. Und die erste Folge, die wir jetzt gleich haben, ist
Ariel, die Meerjungfrau.
Ariel, die Meerjungfrau. Eine der ersten Rothaarigen, die ich als Kind schön gefunden habe. Ja. Welche die dazu sagen?
Hat mich auch geprägt.
Und ja, worum geht's in Ariel?
Worum geht's außer um die hübsche Rothaarige? Ja. Zuerst mal möchte ich nur sagen, danke, dass wir bei dir sein dürfen, in deinem wunderbaren neuen Büro, Office-Raum jetzt gerade. Und insgesamt Kanzlei,
genau.
Ja, Räumlichkeiten, die höchst beeindruckend sind. Da hat man sich auch gefreut jetzt über diese Führung. Alles so neu, wie auf der Titanic.
Stimmt, ja. Aber
wir haben auch möchte jetzt aber überhaupt nichts
wir sagen. Wir haben auch genauso viel Rettungsboote in der Kanzlei, nämlich Zwing. Das wäre gar keine, ja. Muss man
aber ich habe das Gute, dass es keine Kinder und nur wenige Frauen gibt.
Das stimmt, ja. Wir haben auch relativ wenige Gewässer rundherum.
Weil sie ist trocken.
Wels ist trocken, ja.
Zumindest in ozeanischer
Hinsicht. Was die Hochseeschifffahrt betrifft, ja.
Apropos Hochsee.
Ja.
Dort wohnt die Ariel.
Under the Sea.
Under the Sea.
Under the Sea. Next to SpongeBob.
Next to SpongeBob und Patrick. Zum Patrick kommen wir heute auch noch. Worum geht's ganz kurz in Ariel? Sie ist eine Meerjungfrau, sie ist die Tochter vom Triton und ich möchte mich immer mehr ein bisschen auf das beziehen. Im Kontext des Filmes, er ist 1989 erschienen und ist einer von zig Disney-Animationsfilmen. Inspiriert ist es vom gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen. Also wirklich ein Märchen neu erfunden.
Es ist definitiv eine Bearbeitung, weil das Ende, also der Hans-Christian Andersen hat ja eher mehr traurige Märchen geschrieben, kann man so sagen. So das Mädchen mit den Schwefelhölzern, ja, die kleine Meerjungfrau.
Definitiv.
Die eher eigentlich eher traurig sind. Die Disney.
Im Gegensatz zu Hänsel und Gretel, das ist ja sehr
lebensbejahend.
Lebensbejahend. Fröhlich.
Hänsel und Gretel ist tatsächlich, glaube ich, eines der Grimms Märchen, die niemals von Disney verfilmt worden ist.
Ja. Ich weiß gar nicht, warum.
Nein, es gibt nur Hänsel und Gretel Hexenjäger.
Ja, das aber stimmt. Das ist nicht von Disney.
Ja.
Ich tippe mal drauf, weil wer stirbt.
Ja, und weil es keine Disney-Prinzessin und,
gibt. Weil es Disney-Prinzessin und weil wer umgebracht wird.
Ja.
Umgebracht wird. Nicht stirbt, sondern umgebracht wird.
Das Moment einmal, Bambi.
Es gibt in Disney gibt es auch einige Mörder.
Präzedenzfall Bambi.
Und Morgen.
Naja, aber
Präzedenzfall
König der Löwen. Aber ich als Jurist muss die jetzt ausbessern. Also Bambi ist kein Mensch, also kann er nicht ermordet werden.
Ja, aber im moralischen Sinn.
Im moralischen Sinn ist Bambi.
Naja, aber im moralischen Sinn ist es ja so, dass einer der Helden bei Hänsel und Gretel an und für sich die Hexe getötet hat. Also
ja, das stimmt.
Vorsätzlich,
vielleicht,
oder?
Vielleicht das.
Vorsätzlich tatsächlich.
Vorsätzlich, ja. Mehr dazu in unserem MOOC, weil auch wenn sie diese nicht getraut hat, wir haben uns natürlich
getraut. Wir haben uns über Hänsel und Gretel drüber getraut,
genau, jawohl. Wir haben das natürlich rechtlich besprochen, ja. Aber
wir genau, folgen jetzt weiter der Ariel.
Genau, die, vielleicht nur ganz kurz. So, Disclosure, mehr oder weniger.
Full Disclosure.
Wir reden natürlich immer über die jeweiligen Animationsfilme heute. Also nicht über allfällige Realverfilmungen, nicht über spätere Verfilmungen, sondern einfach über die jeweiligen Realverfilmungen.
Genau.
Also wir, nicht real, nicht sondern
Animationsfilme. Wir reden über den Film aus 1989.
Genau.
Die Ariel lebt mehr oder weniger glücklich unter dem Meer, wünscht sie aber eigentlich nichts mehr als nicht mehr im Meer zu sein, sondern ein Mensch zu sein. Nur dazu verliebt er sich dann in den Prinz Erik und geht irgendwie notgedrungen, weil ihr Vater sie gar nicht versteht. Er sagt einfach zu ihr, du bist der Meerjungfrau, du lebst unter dem Meer und bist kein Mensch. Und sie wünscht dann halt Füße, wie heißt das, gehen zu können und so weiter. Und geht zur Ursula, der Meereshexe, diese Kombination zwischen Mensch und Kraken, haben wir gerade vorher besprochen, hast entweder Cecilia oder halt die Mehrzahl Cecilie oder Kekilia oder Kekilie. Wobei ein Michael mehr beim einen ist und der andere mehr beim anderen. Wir werden es immer mischen, sodass sich keiner mehr auskennt.
Geht es einfach um die lateinische Aussprache, weil Latein ja irgendwie eine tote Sprache ist. Man hat Latein abgeschafft, weil man einfach im normalen Smalltalk viel zu viel Dämonen beschworen hat. Hat man ja gesagt,
wenn man so,
Dann immer schon wieder.
Abraham Lincoln.
Genau, ist man von Latein abgekommen und genau, der Abraham Lincoln, der das damals gemacht hat, glaube ich. Ja, willkommen zu unserem Geschichtspodcast.
Neben der Sklaverei Lateinhäuser,
neben
Umgangssprache abgeschafft.
Latein und die Sklaverei abgeschafft, aber nebenbei Vampire gejagt, wie wir alle wissen.
Ja, ja, weil er ein Problem mit Latein gehabt hat.
Ganz genau.
So, um das Ganze abzuschließen, die Ursula Kekilia Cecilia schließt dann mit der Ariel einen Vertrag ab und sagt, du bekommst Beine von mir, wenn ich deine Stimme bekomme, unterschreib das und hast 3 Tage Zeit, stumm, wie du dann bist, den Erik, Prinzen Erik, davon zu überzeugen, dass er dich liebt, er wirklich liebt. Und wenn du das nicht schaffst, wirst du so ein Schrumpelgewächs in ihrem Tiefseehöhlengarten.
Ah ja, weil sie dann so, die hat so Polypen quasi.
Ja, so, genau. Schrumpel- und Polypengewächs. Das ist mehr oder weniger der Film. Spoiler Alert. Es geht gut aus.
Sie wird nämlich kein Polyp.
Sie wird kein Polyp, sondern sie bleibt, also gut, geht's gut aus, wenn Ariel bleibt ein Mensch dann schlussendlich.
Und heiratet und den Prinzen.
Erik, ja, aber mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das so ein Happy End ist, wenn man jetzt ein Mensch ist. Im Vergleich zu einer Meerjungfrau?
Also relativ gesehen für die Ariel als Teenager, die ihren Prinzen einmal siegt und sie dann 3 Tage dazu bringt, dass er es heiratet,
schon. Ist ja relativ, ja, eine Win-Situation.
Ist eine knappe Geschichte, muss man sagen. Also weiß nicht, ob die Ehe dann hält, aber da gibt es ja kein Material mehr dazu interessant.
Ja, das ist einfach gar dann. Aber die Ursula ist besiegt. Die Böse ist besiegt und das Gute, wie auch immer das ausgestaltet ist, triumphiert. Apropos Triumph, der Film hat 3 Oscar-Nominierungen bekommen für den Original Song und für den gesamten Score hat er die dann auch gewonnen. Also 2 Oscars zu Hause genommen. Der Alan Menken, der ist nicht nur der Komponist gewesen von dem Film, sondern der Haus- und Hofkomponist von Disney, der hat diesen Score geschrieben. Und ein bisschen später dann auch Deadpool, das Musical.
Schön.
Sehr schön. Wenn wir bei der Musik kurz bleiben, ist es sehr lustig. Der Film, also der Part of Your World ist der Song, der den Oscar gewonnen hat. Ein Mensch zu sein auf Deutsch, oder gibt es da mehrere Versionen, glaube ich, je nachdem, welche VHS, DVD oder Streaming-Version man sich anschaut. Und das war der erste, interessanterweise der erste I Want Song. So hat dann das der Howard Ashman genannt. Das ist so dieser Song, in der der Protagonist oder die Protagonistin eines Disney-Films singt darüber, was sie denn tatsächlich im Leben will. Ich habe mal Listen gemacht mit allen I Want Songs, die ich so gefunden habe. Das ist zum Beispiel der Song Belle in Schön und das Biest, auf den kommen wir mal in dieser Staffel noch zu sprechen. Oder One Jump Ahead in Aladdin oder I Just Can't Wait to Be King von
Scar?
König der Löwen, ja, genau.
nicht vom Scar, Blätzchen, Entschuldigung, der, nicht vom Bösewicht, der singt was anderes. Der singt, fällt mir jetzt nicht ein. Der hat aber auch so einen Villain-Song.
Ja, einen Villain-Song, ja, genau. Just Around the River Bend in Pocahontas. Out There in Hunchback of Notre Dame.
Und I Want to Be Free von Queen.
Von Queen, the OG Princess. Go the Distance in Hercules, genau. Reflection in Mulan. Wir reden übrigens, alle Filme, die ich jetzt gerade aufzusagen, die original animierten Filme und nicht in irgendeiner Weise anders. Aktualisierte Live-Action-Filme. I'm Still Here in Treasure Planet. Ui, schwieriger Film. Almost There in Princess and the Frog. When Will My Life Begin in Tangled. Das mag ich schon sehr, das Lied, 2010. First Time in Forever. In Frozen 2013 und eines meiner absoluten Lieblingslieder überhaupt, How Far I'll Go in Moana, beziehungsweise in Österreich und im deutschsprachigen Raum muss man ja Vaiana sagen, weil Disney herausgefunden hat, schlauerweise, dass Moana der Name einer relativ erfolgreichen deutschen Pornodarstellerin war. Und deswegen haben sie ihn dann auf Deutsch Vaiana genannt.
Ich muss jetzt dazu sagen, Moana von Tumon, also stöhnen für...
Relativ neu.
Ist irgendwie interessant, ja.
Ja.
Aber Moana ist halt die Darstellerin, aber... Ja.
Die Darstellerin war ja eine Wortspiel-Akrobatin.
Unter anderem.
Nicht nur
unter anderem, ja.
Mit den Worten, akrobatisch.
Ihre Filme besprechen wir ein anderes Mal.
In der Staffel 6.
Sehr gut.
Okay, ein Mensch zu sein ist also der I-Want-Song, der erste I-Want-Song in einem Disney-Film. Wenn man sich das überhaupt vorstellen kann, es sind ja einige, sehr viele Disney-Filme davor gekommen. Aber Ariel war doch einer der erfolgreichsten Disney-Filme überhaupt.
So Schneewittchen, Cinderella, glaube ich, müssen
genau, auf jeden Fall haben aber alle keine I-Want-Songs in der Form gehabt. Und dieser ein Mensch zu sein oder...
ich wünschte mir, heute. Ein Mensch zu sein. Ja, so.
Ja, genau. Part of Your World. In dem Fall ist... Jetzt eben die Frage, Part of Their World, Ariel möchte Teil von unserer Menschenwelt sein, aber unter Meer lernen wir ja einige Lebewesen kennen, unter anderem den Sidekick von ihr, den Sebastian. Wie heißt denn der Sidekick? Das habe ich wieder vergessen.
Meinst du den Fisch? Ich meine, der Sebastian ist ja quasi der Haushofmeister vom Triton.
Genau.
Dann gibt es den Scuttle, das ist die Möwe, die alle menschlichen Artefakte falsch identifiziert.
Dingelhopper. Der Dingelhopper.
Was eigentlich ein Gabel ist, oder?
Genau.
So zum Haar kämmen.
Das ist ein Dingelhopper. Und
genau, der Fisch.
Wie heißt denn der Fisch? Das gibt's ja gar nicht.
Ah, Fabius, kann das sein?
Fabius. Ja, oder Fabian, Fabius. So.
Fabius, ja, genau.
Oder können reden. Bleiben wir aber nochmal, kommen wir zurück zum Latein, zu der Cecilia, Cecilia, dem Mensch-Oktopus-Kraken-Mischungs-
ja. Wo die Krakenhaut rein zufällig über die Brust, obwohl sie sicher kein Säugetier ist, geht.
Ja.
Das ist auch schon wie ein Kleid irgendwie, das finde ich auch nett. Also ich muss jetzt nicht keine Muschel-BHs machen, sondern...
Nein, die hat keine Muschel-BHs, ja, das stimmt. Dafür bin ich ja großteils dankbar. Als inspiriert wurde ja das Make-up auch schon bei der Originalversion von der Ursula, also bei der animierten, gezeichneten Version, von einem Trans, Crossdresser, Transvestiten.
Okay,
das ist sehr stark inspiriert dadurch. Und jetzt im neuen, in der Live-Action-Film ist das auch so gewesen, dass das Make-up von der Melissa McCarthy sehr stark an das erinnern soll. Wobei dann, glaube ich, Menschen, die wirklich halt das kennen, dass sich selbst oder andere so auf diese Weise zu schminken, gesagt haben, dass sie ziemlich schlampige Arbeit gemacht haben und das ein bisschen bombastischer gehen würde.
Ich glaube, dass das in Zeiten wie diesen vielleicht auch ein bisschen ein schwieriges Thema ist. Wobei die Melissa McCarthy, von der heute grundsätzlich viel, ich meine, jetzt bei Ghostbusters, diese Neuverfilmung, ja, war ja eine schlechte Geschichte. Es gibt einen wunderbaren Film mit ihr, den ich super finde, den man sich aber, glaube ich, nur halb betrunken anschauen kann, das ist Happy Time Murders. Das ist im Prinzip Happy Time Murders, ganz kurz, da geht es um einen, sie ist ein Cop, und zwar in Hollywood, wo es einfach Muppets gibt. Einfach so. Ah. Also es ist ganz normal Muppets, und da gibt es einfach die Happy Time. Und das ist irgendwie der Bruder von ihrem ehemaligen Partner, der eben auch Muppet ist. Und das ist total over the top. Also das ist, kann man sich anschauen, ist ganz schlimm stöhnweise, ist ein bisschen, es gibt so, der Peter Jackson hat einmal gemacht mit The Feebles. Das ist so die Muppets auf ganz arg, und so ähnlich ist das offenbar.
Ah, okay.
Aber es ist ziemlich, ziemlich lustig. Also.
Die Melissa McCarthy spielt auch mit den Bridesmaids, und das ist ein sehr, ein unfassbar lustiger Film, finde ich. Den mag ich sehr, von Paul Feig. Den finde ich einfach sehr lustig. Er ist jetzt nicht hochtrabend oder sonst etwas, aber es ist einfach ein Gaudi. Allein die Szene, wo sie sich das Brautkleid aussuchen, ist ein Wahnsinn. Aber kommen wir jetzt zurück zur Krakenmenschen-Mischung. Cecilia. Cecilia. Sagen wir einfach, machen wir eine Mischung aus. Ja. Wie bei...
Zur Ursula.
Ursula. Das ist der juristische Kompromiss. Wie wird denn diese Ursula in Österreich behandelt werden? Kann die rechtsfähig sein? Jetzt haben wir ja schon zwei Staffeln into the game, deswegen können wir jetzt auch schon mal mit solchen hochjuristischen Wörtern wie Rechtsfähigkeit herumwerfen, und ohne unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wissen genau, wovon wir sprechen.
Die Rechtsfähigkeit in Österreich, also Träger von Rechten und Pflichten zu sein, unter anderem einen Vertrag abzuschließen, das ist ja sozusagen das Folgeproblem dann, sagt man, es gibt in Österreich, nach dem österreichischen Recht, gibt es quasi nur zwei Arten von Personen, also Entitäten, die überhaupt rechtsfähig sein können, die Rechtssubjekte sein können. Das sind nach § 16 ABGB die natürlichen Personen, also alles, was ein Mensch ist. Und nach § 26 ABGB, dort wird übrigens noch, weil das ABGB schon ein bisschen öder ist, von moralischen Personen gesprochen, die juristischen Personen. Juristische Personen sind so Sachen wie Gesellschaften, wie zum Beispiel eine OG, also offene Gesellschaft, oder GmbH oder sowas. Die haben ähnliche, aber nicht alle Rechte von Menschen. Beim Menschen ist es so, dass die Rechtsfähigkeit mit der Geburt grundsätzlich anfängt und mit dem Tod endet, wobei es gibt vorgeburtliche und nachtödliche, todliche Rechte, also postmortale Rechte. Postmortem klingt irgendwie viel besser wie Nachtod.
Ja.
Nur diese zwei Personen können in Österreich rechtsfähig sein. Selbst Tiere zum Beispiel, auch wenn sie nicht als Sachen gelten, nach § 285a ABGB, werden nicht als Personen angesehen. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch jetzt, weil es immer wieder Debatten sind, künstliche Intelligenz und so, ist in Österreich keine Person. Also es gibt immer wieder die Diskussion um E-Personen, vor allem bei selbstfahrenden Autos. Das hat versicherungstechnische Aspekte, aber es gibt grundsätzlich nur diese zwei rechtsfähige Persönlichkeiten. Das bedeutet, dass das österreichische Recht in Wirklichkeit für nichtmenschliche Kreaturen oder menschenähnliche Kreaturen, also die Ursula würde es sie wirklich geben, würde man wahrscheinlich eher Kryptid dazu sagen, also sowas wie der Bigfoot oder sowas oder Yeti oder Loch Ness Monster, also würde es solche Wesenheiten geben, oder von mir aus auch Außerirdische oder sowas, ja, dann sind die nach dem derzeitigen Recht eigentlich nicht rechtsfähig. Man müsste dann wahrscheinlich im Einzelfall, also für die Ursula, aber auch für die mehr Menschen, halt einfach eine Analogie ziehen und sagen, okay, sind die jetzt am Menschen so weit ähnlich, dass man sie wie einen Mensch behandeln kann, oder sind sie vielmehr so weit Tieren ähnlich, dass man sie quasi wie Tiere behandeln muss? Das ist dann die Frage, ja. Also es könnte theoretisch sein, man sagt ja immer, okay, zum Beispiel Delfine sind sehr intelligent. Delfine sind aber zurzeit in Österreich nicht rechtsfähig, wenn man sagt, das sind Tiere. Aber wenn man jetzt mal feststellen würde, dass Tiere oder Delfine so intelligent sind, dass sie eigentlich einen menschenähnlichen Status verdienen, dann müsste man entweder das Gesetz ändern, dann steht dann halt drinnen, natürliche Personen sind Menschen und Delfine, zum Beispiel.
Aber auch nicht Paragraphen lieben.
Aber auch nicht alle Delfine, dann gab es so einen Delfin-Paragraphen wahrscheinlich.
Ja, Delfingesetzbuch.
Delfingesetzbuch. DGB.
DGB.
Ja, DGB. Und aber bis dorthin müsste man das halt einfach analog lösen.
Und wenn du jetzt sagst, von menschenähnlichen Lebewesen, wie ist das bei Juristen?
Ja, stimmt da. Nicht menschliche Kreaturen. Ne? Nein, ich glaube, die
pseudomenschliche Kreaturen.
Mich nicht so mit mir sterblicher.
Nein, ich darf das, weil ich bin ja auch Jurist.
Ja, genau.
Da habe ich übrigens letztens mir wirklich einmal das so überlegt, und es ist doch so, wenn man Jus, also Rechtswissenschaften, studiert hat und dann ein Diplom hat, ist man Jurist oder Juristin.
Ja.
Wenn man jetzt aber zum Beispiel, so wie du, die Rechtsanwaltsprüfung erfolgreich abgelegt hat, dann ist man Anwalt und oder Anwältin.
Genau.
Das heißt also, das ist vielleicht auch einfach so rechtskommunikationsmäßig interessant, dass man sagen kann, du bist Juristin und du bist Anwalt, das ist dann der Unterschied, oder halt Richterin oder Staatsanwalt, Staatsanwältin, so in der Form. Auf Englisch ist es auch spannend, weil zum Beispiel eigentlich wäre es so, dass ein Jurist, die Übersetzung wäre Lawyer.
Ja.
Und Anwalt oder Anwältin, Rechtsanwalt wäre dann Attorney.
Genau.
Oder Attorney at Law. Sodass man da auch eigentlich eine sehr starke Trennung hat und eine ganz klare Bezeichnung hat für Menschen, die sich halt mit dem Recht auskennen, und Menschen, die aber schon weitergegangen sind und sie besonders gut auskennen, in welcher Richtung dann auch immer.
Es gibt zum Beispiel in Deutschland gibt es den Begriff des Volljuristen. Da geht es nämlich, in Deutschland ist das so, da gibt es erste und das zweite Staatsexamen.
Ja.
Und erst und zweiten Staatsexamen, soweit ich weiß, ist man dann Volljurist. Bei uns gibt es jetzt dieses zweite Staatsexamen in der Form nicht so, weil es bei uns eben die Rechtsanwaltsprüfung gibt. Nur Rechtsanwalt zum Beispiel ist kein akademischer Titel, wie Magister Juris, also Magister der Rechtswissenschaften, sondern ist ein Berufstitel.
Ja.
Der Berufstitel, was ich zum Beispiel nur tragen darf, solange ich in die Liste der österreichischen Rechtsanwaltwelt eingetragen bin.
Das heißt, es bleibt ja nicht für immer, wenn du da ausgetragen wirst, aus welchem Grund auch immer, bist du kein Rechtsanwalt mehr.
Genau, und habe entsprechende Kompetenzen dann nicht mehr.
Ja. Du bleibst also aber immer, weil es ein akademischer Titel ist, Magister Juris.
Genau.
Den kann man dann immer austragen.
Genau.
Außer man kommt drauf, dass man sehr stark geschummelt hat bei einer Arbeit.
Meine Leistungen waren nie so gut, dass irgendwer glaubt hat, dass ich geschummelt habe.
Irgendwer das durch eine Plagiatsoftware durchrennen lassen
würde. Also wenn man zu gut ist, dann passiert dann das.
Dann passiert dann das.
Der Satz nicht zu gut.
Zu gut oder zu laut.
Gut oder zu laut, ja.
Habt ihr gewusst, dass Disneys Ariel der letzte rein handgezeichnete Animationsfilm war von Disney? Also wirklich handgemalte Cells, so heißen diese Paneele mehr oder weniger, die dann mit einer analogen Kamera abgefilmt worden sind. Das sind 1000 Farben gemischt worden für den Film und 1100 Hintergründe sind gezeichnet worden, und insgesamt sind zusammengekommen über 1 Million unterschiedliche Zeichnungen für diesen Film. Er dauert nur 75 Minuten oder so. Es ist wirklich ein relativ kurzer Film, der trotzdem so viel Zeichnungen.
Stell mir das gerade so vor, dass da einer dann so das Buch hat zusammenheften müssen und dann so ganz schnell wie bei so einem Daumenkino, und das haben sie dann abgefilmt. Und genau so hat das damals funktioniert. Und
wenn er einmal so einen kleinen Hiccup drinnen gehabt hat, dann
haben sie es wieder von vorne. Haben sie es nur machen müssen, ja.
Ganz von vorne.
Und dazu haben aber die leider singen und reden müssen.
Ja, natürlich, das also war alles simultan. Was glaubst du, was der für einen großen Daumen hat?
Ja,
Big Thumb Guy. Erratum est, der Film dauert sogar 83 Minuten. Dass sie überhaupt mit 1 Million Zeichnungen auskommen sind. Michael, du hast das ausgerechnet, oder wie? Wie viele Zeichnungen man brauchen wird bei 25 Frames pro Sekunde?
Sind wir bei ungefähr 125.000, ja.
Das heißt, die haben fast neunmal so viel Zeichnungen wie notwendig.
Es ist die Frage, beim Kino hast du ja 25 Frames, die du brauchst pro Sekunde. Es ist die Frage, ob sie sogar hergegangen sind, damit es eben
flüssiger ist,
weil ab 30 ist es so, oder ab 25,
dass das
nicht mehr so erkennbar ist. Ja. Aber vielleicht sind sie aufgegangen, was ist auf 60 zum Beispiel, dann waren es auf 300.000 oder so.
Waren aber nur immer erst ein Drittel. Aber ich bin mir nicht sicher, dass die nicht 60 Frames pro Sekunde zeichnen haben. Ich glaube eher, dass 13 oder 14 waren oder so. Oder 12.
Ja.
Gehen wir mal kurz weg von der Mathematik. Da fühle ich mich als Jurist immer sehr unwohl.
Darum haben wir einen.
Mathematik, Magier, fast hätte man eine wunderbare Star Trek Connection gehabt zu Ariel, weil der Patrick Stewart beinahe in der englischen Originalversion den Vater von Ariel, den König Triton, gesprochen hätte, wäre er da nicht gerade im dritten Jahr oder im zweiten Jahr der Captain Jean-Luc Picard gewesen.
Und jetzt stellt er das einmal vor. Es gibt ja diese Szene, die natürlich im Film sehr traurig ist, ja, wo nämlich der Triton ja entdeckt ihren Hort, wo sie die ganzen menschlichen Artefakte und dann mit seinem energieverschießenden Dreizack dann das zerstört. Und stell dir vor, das war halt einfach der Captain, also Patrick Stewart gewesen, und er hätte einfach, bevor er das gerichtet hat, gesagt, engage. Und dann war alles ausgewählt.
Ja. Aber und am Schluss hätte er dann sagen können, wenn er dann sagt, du darfst jetzt ein Mensch bleiben, und er gesagt, make it so.
Marschi, also es war, da ist Filmgeschichte an uns vorbeigegangen. Ja.
Aber jetzt dadurch, dass wir den Podcast machen, haben wir es doch wieder irgendwie eingefangen. Ja. Wie der Gandalf den Schmetterling. Die Motte. Apropos Gandalf, apropos Vertrag, du hast eh schon gesagt, Vertrag, kommen wir noch, ja, manchmal gelingen es mir besser, manchmal gelingen es mir nur besser. Dass die Ursula mit der Ariel einen Vertrag abschließt, wenn man schon gehört, dass die Ursula nur ein quasi menschliches Wesen ist und vielleicht eher in Österreich eine Analogie brauchen würde, um
die Verträge.
Und die Ariel natürlich auch, weil die hat halt nicht Tentakel, sondern eine Flosse.
Außerdem, was man bedenken muss vorher, das ist mir in meiner Vorbereitung nicht so aufgefallen, ist das, dass der Sebastian, nachdem der Triton mit der Ariel The Talk gehabt hat, im Thronsaal, wie sie quasi so anzieht, und da sagt der Bastian einmal so, Teenager. Das heißt, es stellt sich eigentlich die Frage, wie alt die Ariel ist.
Passt aber auch sehr gut zu meiner Frage jetzt eigentlich so. Sagen wir mal, wir haben ein menschenähnliches Wesen, quasi humanoid, eine Teenagerin, die aber vielleicht, solange sie die Flosse hat, auch quasi humanoid bleibt. Kannst du uns vielleicht sagen, können die überhaupt in österreichisch-rechtlicher Hinsicht einen Vertrag miteinander abschließen?
Also von der Legalität geht das ein bisschen an den durchschnittlichen Handyvertrag offenbar heran.
Ja.
Nichtmenschliche Lebensform verkauft Teenager. Aha. Was lebensveränderndes. Ja. Ist eine super Analogie übrigens. Danke, Max. Also wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass die Ariel zumindest schon 16 ist und wird dementsprechend auch kein Problem mit der Ehefähigkeit dann mit Eric kriegen oder vielleicht schon 18 ist, wenn man sagt, okay, Teenager ist, keine Ahnung, ob bis 20 sind oder so, keine Ahnung. Ja.
Nachdem, wie man Teen oder Ten schreibt.
Ja, genau. Dann ist es so, dass sagen wir, okay, wenn die beiden rechtsfähig sind, dann sind sie auch geschäftsfähig mit dem entsprechenden Alter. Dann Geschäftsfähigkeit, kein Problem.
Ja.
Es geht um einen Vertrag. Der Vertrag braucht nicht schriftlich abgeschlossen werden. Es hilft zu Beweiszwecken, aber natürlich sonst aber reine Willensübereinkunft. Ich brauche für einen Vertrag immer die sogenannten Essentialia Negotii, also die wesentlichen Vertragsinhalte, nämlich Ware und Preis. Der Preis kann auch vom Markt abhängig sein. Und dann gibt es nur andere Bestimmungen, Nebenbestimmungen, das sind die Accidentalia Negotii. Und es kann sein, dass der Vertrag sittenwidrig ist. Da sagt dann § 879 ABGB, sittenwidrige Verträge sind ungünstig, danke. Und wenn es nicht ganz verstehbar sind für einen Teil, weil vielleicht die Ariel einfach nicht weiß, wo sie sich da wirklich einlässt drauf, dann könnte sie das vielleicht rückwirkend wegen einem sogenannten Geschäftsirrtum anfechten. Ich habe ja gar nicht gewusst, worauf ich mich einlasse. Ich fichte den Vertrag an. Allerdings, was auch noch wichtig ist, ist das, der Vertrag ist ja nicht irgendwie Stimme gegen Geld oder Geld für Beine, sondern es ist eigentlich Stimme gegen Beine. Das heißt, wir haben eigentlich Ware gegen Ware, so auf einer Metaebene. Also ist das
für eine Enthüllung.
Genau. Ist es eigentlich mehr ein Tauschvertrag. Und wirklich spannend wird es, wenn man sagt, wir überlegen uns das Ganze nicht so auf der magischen Ebene, weil die Stimme wird ja dann so quasi in so ein Schneckenhaus dann hineingebannt und sie kriegt dann, also dann teilt sie die Flosse irgendwie und wird zu Beinen und so weiter. Wenn man jetzt ein bisschen mehr in Richtung biologisch sieht, dann haben wir da eher in Richtung Organhandel eigentlich. Also ein Organ gegen das andere.
Das wird immer schlimmer.
Organtauschhandel. Und dann ist der Vertrag auf jeden Fall sittenwidrig, weil der Organhandel ist nämlich in Österreich, ist Unterform des Menschenhandels. nach § 104a Absatz 3 Strafgesetzbuch, nämlich Ausbeutung durch Organentnahme strafbar.
Und
ja, es ist wirklich ohne, es ist ohne Blödsinn, es ist die Unterform des Menschen. Also es steht da, das
Strafdelikt
ist Teilmenschenhandel. Ja.
Nur mal ganz kurz zu den Paragraphen. Das heißt aber, wenn ich jetzt als lebendige Person einen Organhandel betreiben würde, mache ich mich strafbar. Also selbst wenn ich jetzt meine Leber verkaufen würde, würde ich mich strafbar machen.
Es ist eigentlich so, dass es geht um die Ausbeutung durch Organentnahme. Also du musst schon wenn anderen mehr oder weniger harvesten, so selber Organe entnehmen und dann verkaufen, ist jetzt wahrscheinlich nicht strafbar, aber es ist auf jeden Fall sittenwidrig. Das auch, ja. Weil eben der Organhandel als solcher eben aus dem Gesichtspunkt, dass Menschen nicht zur Ware verkommen sollen, als sittenwidrig gesehen wird. Das ist zum Beispiel genau dasselbe mit der Eizellenspende. Eizellenspende ist ebenfalls ein Thema, wo man sagt, also man will Frauen davor bewahren, wegen ihrer Eizellen in irgendeiner Art und Weise einer Gefahr auszusetzen. Und darum ist das in Österreich nicht erlaubt. Genauso geht es in Richtung Leihmutterschaft. Zum Beispiel Samenspende ist jetzt gerade nur, wo man sagt, okay, das geht. Ja, weil der Eingriff der Entnahme sozusagen nicht sehr invasiv ist im Gegensatz
zur Eizellenspende.
Nicht so invasiv, habe ich gesagt. Ich bleibe dabei.
Hast du aber dann im Umkehrschluss, sobald du verstorben bist und dir wird dann was entnommen, wurscht, ob das gegen deinen Willen wäre oder nicht, war das dann nicht strafrechtlich relevant?
Nein, das ist in dem Fall nicht problematisch, weil der Mensch, sobald er stirbt, ja quasi diese Rechtsfähigkeit verliert. Das bedeutet, der Leichnam ist mit gewissen Sondervorschriften natürlich eine Sache. Also zum Beispiel ist auch jetzt die Beschädigung eines Leichnams ist eher Sachbeschädigung bzw. sogenannte Störung der Totenruhe. Also alles, was irgendwie den Leichnam beeinträchtigt, ist Störung der Totenruhe. Die Organentnahme ist in Österreich aber entsprechend geregelt. Also bei uns in Österreich ist ja an sich jeder Organspender, außer er optiert aus diesem System aus. In Deutschland zum Beispiel ist es genau umgekehrt. In Deutschland gibt es das nicht, sondern du musst hinein optieren. Und ja, also in dem Fall kann man natürlich sagen, okay, die Strafbarkeit wird für beide nicht gegeben sein, weil es ja irgendwie freiwillig das Ganze geht. Also die ARL unterzieht sich freiwillig dieser magischen Operation Umwandlung und sie lässt sich auch freiwillig das nehmen. Jedoch würde ich in Richtung Sittenwidrigkeit tendieren, ja, bei diesem Tauschvertrag.
My mind is blown.
And broken.
And broken. Apropos broken minds, mir ist aufgefallen beim Schauen von Ariel, dass es ein paar sehr prickelnde Details gibt und habe dann einmal in diese Richtung recherchiert. Da können wir jetzt einfach gleich bleiben. So, ich habe diese Subkategorie, apropos unter Kategorie The Penis Mightier, The Penis Mightier than the Sword. The Penis. Okay, jetzt habt ihr es verstanden, oder?
Wisst ihr jetzt alle, dass bei Max the English not the yellow from the egg is?
Yes, but I have had a circle around to get a break. Und nach diesem Kreislaufzusammenbruch sind auf jeden Fall drei unterschiedliche Sachen hängen geblieben. Ihr habt mir das auch geschaut. Auf dem Cover von der VHS, also von der Volkshochschule, von der Videokassette.
Das ist das, was man auf der Seite aufmacht und nicht so aufklappt wie Bichl.
Die VHS.
Ja. VHS, das sind Videokassetten. Videokassetten, das ist sowas ähnliches wie
Musikkassetten.
Musikkassetten sind sowas ähnliches wie Disketten. Und bei Disketten, das ist, wenn man das Speichernzeichen auf 3D ausdruckt.
Ja.
Genau.
Das ist die beste Erklärung, die mir einfällt. Ja. Es ist ein sogenannter Datenträger.
Ein Datenträger. Und eine VHS-Kassette war auch ein Datenträger. Übrigens mit Magnetband und daher ein sehr guter Datenträger, weil er sehr lang hält. Vorausgesetzt, man findet wieder mal eine Abspielmöglichkeit, aber grundsätzlich lässt sich darauf ja nicht nur Ariel speichern, sondern alles Mögliche, alle möglichen Daten. Und
was war jetzt so prickelnd dort?
Auf diesem Cover war prickelnd, nämlich ein...
Also der Hülle.
Auf der Hülle, auf dem Cover sieht man nicht nur die Hauptcharaktere, sondern auch den Palast vom Triton. Mhm. Und einer dieser Türme ist tatsächlich, also ein Schelm, wer das dort sieht, aber man kann es googeln und sich anschauen. Es sieht tatsächlich aus wie ein ziemlich stark bewehnter, erregierter Penis. und das war natürlich, also es ist tatsächlich so, wenn man sich die Google-Suche antwortet, kann man Man kann da ganz jugendfrei das suchen. Und es kommen dann auch keine schmuddeligen Sachen, sondern man sieht dann einfach halt eine herausgesummte, leicht verbesserte Version, so wie es der Michael gerade vorher gemacht hat, von diesem Turm vom Triton, von Tritons Palast. Und das schaut tatsächlich ein bisschen aus wie ein Pipi. Und apropos Pipi, heute ist die Apropos-Sendung, die Apropos-Folge. Es gibt ja am Schluss diese Hochzeit, also die dann von der Natur und von den Tieren und allen Verbündeten von der Ariel gestört und verhindert wird. Und kurz davor ist ein Pfarrer, der diese Hochzeit quasi vollführen soll. Und dem scheint die, sagen wir jetzt einmal, nicht mehr krakenähnliche Form von der Ursula sehr zu imponieren. Also auf, ich weiß nicht genau, also man kann dann bei ein paar Frames, apropos, vielleicht haben sie deswegen so viel gezeichnet, sehen, dass, also man könnte meinen, wiederum schelmisch gedacht, dass er halt sie sehr steht auf diese, auf diese Ursula-Prinzessin.
Das heißt, die Robe von dem Pfarrer
wölbt sich in eine gewisse Richtung, in einer gewissen Höhe.
Also wölbt sich nicht den physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die eigentlich vorgesehen waren.
Ja, hast du jetzt total schön gesagt.
Ja, so. Es wurde dann von Disney erklärt, dass das Knie ist. Das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen.
Ich würde auch sagen,
der Knie lass er so stehen.
Ja, lass er so stehen.
Dann gibt's nur ein prickelndes Detail, nämlich der Film ist nicht nur der erste mit einem I Want Song, sondern es ist auch der erste Disney-Film, in dem man einen Popo sieht. Nämlich Ariels Po, wenn sie aus den Fluten steigt und dann eben genau direkt nach dieser Verwandlung, die du angesprochen hast, nach dem Vertragsabschluss, aus den Fluten steigt, sieht man ihren wahren Popo.
Hat sie aber im Gegensatz zum I Want Song offenbar in die weiteren Filme nicht durchgesetzt, oder?
Nicht unbedingt, ne?
Also wir reden jetzt von einem nackten, nicht angezogenen...
Nacktes Gesäß. Okay.
Hat es das dann irgendwann nur mehr gegeben bei Disney oder nicht?
So genau habe ich da nicht nachrecherchiert. Es gibt aber sicher auf Reddit irgendwie ein
Subreddit,
wo man sehr viele Popos sieht von Disney-Charakteren. Also das ist aber wirklich von Disney selbst gezeichnet worden, dieser Po. Das heißt also, wir haben Penis, Po. Als prickelnde Details. Frage bleibt jetzt über, rechtlich gesehen, es gibt doch sowas wie eine mehr oder weniger selbst auferlegte Kontrolle der Filmwirtschaft, um sicherzustellen, dass gewisses Alter von Menschen gewisse Inhalte nicht sehen oder eben die Eltern sicher sein können, den Film kann ich mir ohne erregiertem Glied oder nacktem Po anschauen oder nicht auch. Das ist die FSK, beziehungsweise gibt's ja in jedem Land eine eigene Iteration von dieser Selbstkontrolle. Was kannst du uns über das erzählen?
FSK steht für freiwillige Selbstkontrolle lang der Filmwirtschaft und das ist eigentlich interessant, eine deutsche Organisation, die zuständig ist für die Altersfreigabe. Das heißt, die Deutschen haben da was Eigenes entwickelt, die das machen. Ja. In Österreich existiert so ein System nämlich nicht. Also wohl gibt es also im Bereich der Filmwirtschaft, also eine Kommission beim zuständigen Bundesministerium, aber so es gibt kein zentrales System. Also Deutschland hat ein zentrales System mit FSK, das auch sehr stark einfach auch enforced wird. So, richtig. In Österreich gibt es, wie gesagt, diese Einschränkungen nicht. Und in Österreich ist das System ein bisschen zersprengt, weil es gibt ja Gesetze und sogenannte Bundesgesetze, also die quasi in ganz Österreich gleich gelten, und Landesgesetze, die in alle Bundesländer leicht unterschiedlich sind. Das sind zum Beispiel Bauordnungen und Jugendschutzgesetze. Das heißt, in Österreich gibt es 9 Jugendschutzgesetze und im Wesentlichen wird bei uns diese altersgerechten Filme werden in die Jugendschutzgesetze entsprechend geregelt, und zwar je nach Bundesland unterschiedlich. Zum Beispiel gibt es so, dass im § 9 Oberösterreichischen Jugendschutzgesetz gibt es eben im § 9 und dort im Absatz 1 wird gesagt, also wann ein Datenträger, was immer Film sein kann, jugendgefährdend ist und deswegen Jugendlichen nicht gemutet werden soll. Das ist einerseits ganz klar in Richtung Pornografie, also auf sich selbst reduzierte, explizite sexuelle Darstellung, aber zum Beispiel auch bei rassischer Diskriminierung. Also wenn sowas ist oder überbordende Gewalt, die jetzt nicht in einen entsprechenden Kontext eingebunden werden kann, soll eben jugendgefährdet sein und entsprechend auch nicht für Jugendliche vorführbar sein. Das, was interessant ist, habe ich bei meinen Recherchen gefunden, das Salzburger Jugendschutzgesetz zum Beispiel verweist in, das ist länger wie das Oberösterreichische, verweist in § 38 Absatz 2 hingegen, was durchaus selten ist, explizit auf das deutsche Jugendschutzgesetz. Und im deutschen Jugendschutzgesetz gibt es, ist das FSK-System, soweit ich weiß, verankert. Das heißt, das ist eigentlich, was die Salzburger sagen, so wie in Deutschland, also ist sogar mit deutschem Bundesgesetzblatt angegeben, und die sagen, okay, wir nehmen das FSK-System her. In der Praxis, das kann ich deswegen sagen, weil ich einmal während meiner Studienzeit im Kino an der Kasse gearbeitet habe, in der Praxis macht man es, vor allem in der österreichischen Kino- und Filmwirtschaft, also die halt privat betrieben werden, macht man es einfach so, dass man sich am deutschen System orientiert. Das tun letztlich auch die Jugendschutzgesetze bei uns. Also auch der oberösterreichische Jugendschutzgesetz orientiert sich nach dem. Ich habe zum Beispiel auch was gefunden, es gibt, glaube ich, das niederösterreichische Jugendschutzgesetz, das ist das auch nicht klar regelnd, aber es gibt, glaube ich, das niederösterreichische Veranstaltungsgesetz, wo zum Beispiel Kinovorführungen geregelt sind, und die orientieren sich in der Praxis ebenfalls an einem FSK. Und in der Praxis im Kino tust du das auch. Also das heißt, du kannst, also bei uns hat es so ein bisschen die Weisung gegeben, man kann, glaube ich, ein Jahr drunter gehen, wenn die Eltern mit sind, aber ansonsten nicht, was auch durchaus zu Diskussionen geführt hat, weil manchmal war wirklich Eltern dabei waren, die sagen, ich will mir das mit dem Kind anschauen, und man sagt, keine Ahnung, der Film ist ab 12, das Kind ist aber offensichtlich 6 oder sowas, und man lässt es nicht rein, und dann sagen die Eltern, nein, ich stimme aber eh zu, ich muss mich darum kümmern, und das haben wir damals trotzdem nicht da. Ja, also es war bei uns so in der Hausordnung wieder festgelegt, also in die Nutzungsbedingungen vom Kino, dadurch hat man wieder eine Möglichkeit, und es ist auch so, spreche ich noch weiter aus meiner Studentenzeit, man hat auch in jedem Kinosaal, bei jeder Vorstellung hast du immer 2 Plätze frei für Polizei bzw. Feuerwehr. Also es kann sich in jede Vorstellung ein Polizist oder Feuerwehrianer, Feuerwehrmann, Feuerwehrperson hineinsetzen, und dann theoretisch auch einen Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz, was dann den Erziehungsberechtigten, den Aufsichtsberechtigten treffen würde, entsprechend feststellen. Passiert in der Praxis, glaube ich, nie, ist aber theoretisch möglich.
Ja. Ich weiß nur, dass das im Theater so ist, dass wenn auf einer Vorstellung eine offene Flamme getätigt wird, dann mindestens ein Feuerwehrmann da sein muss.
Grundsätzlich ist das sowieso so. Also Feuerwehr muss zumindest informiert sein. Ich glaube auch in jeder Vorstellung sitzen. Es muss auch auf der Bühne alles feuerfest sein. Selbst wenn jetzt keine offene Flamme ist, und es wird ja immer weniger. Ich war vor kurzem in Jersey Boys in London, der Musical-Vorstellung, und sie haben tatsächlich wirklich geraucht auf der Bühne. Und nicht wenig. Das ist halt in dieser Zeit wo halt Rauchen extrem berühmt war und sehr beliebt war. Und die haben sicher 10-mal Zigaretten anzünden auf der Bühne. Wir sind relativ weit vorne gesessen und haben das auch immer gerochen. Und man dachte, boah, das ist schon lange nicht mehr gewesen, dass ich in einem Theater-Setting eine Zigaretten gerochen habe. Das war steil, weil es vor allem ja auch so... Ja, ich glaube, in Österreich löst man es jetzt einfach anders. Entweder man raucht halt nicht, oder es ist Fake-Zigaretten, wo man was rausblast, oder es ist irgendein Verdampfungsgerät, das halt auch so ähnlich ausschaut wie Zigaretten. Und halt viel weniger gefährlich ist, dass irgendwas in Flammen gerät.
Gut, bei der Ariel haben sie wahrscheinlich keine Feuerwehr gebraucht. Da war genug Wasser da im Film,
so was ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall. Unter dem Meer. Michael, danke. Michael. Danke, weil ein Ziel war, für diese Staffel uns ein bisschen kürzer zu halten. Michi rümpft schon die Nase, seine mathematisch-magische Nase, und sagt, du glaubst zwar, du bist jetzt bei 15 Minuten, in Wahrheit sind wir aber bei 115 Minuten. Wir werden aber schauen, dass wir eine richtig schöne, knackige Ariel-Folge und auch die weiteren Disney-Folgen so in eure Ohren liefern. Wir hoffen, das gefällt euch. Bei Fragen, Anregungen und Lob bitte an meine Mailadresse. Bei Kritik und Schimpf und Schande bitte an die Adresse von Magister, Rechtsanwalt Magister Michael Anzinger.
Ja.
Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen Menschen und Quasi-Humanoiden und Juristinnen und Juristen einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.